Ich habe euch heute Morgen eine spezielle Ostergeschichte mitgebracht. Vielleicht eine Geschichte, wo du jetzt denkst, hey, was hat das mit Ostern zu tun? Weil es ist nicht unbedingt eine fröhliche Geschichte. Es ist nicht etwas mit einem für uns scheinbar positiven Ende. Es ist vielleicht auch etwas, wo auch mal, sagen wir mal, vielleicht die Eltern unter uns, die nicht mehr auch drin zählen, vielleicht die Jungen nicht mehr so präsent haben, aber echt so die, die knapp 30 aufwärts sind, haben das Ereignis sicher noch präsent. Raphael, du darfst mir gerne das erste Bild einblenden. Das ist eine die Ostergeschichte habe ich euch mitgebracht. Ich weiß nicht, ob gewisse von euch sich noch daran erinnern, es ist am 15. Februar 2015 ist ein Video um die Welt gegangen mit diesem Ausschnitt. Man hat in diesem Video gesehen, wie 21 Männer orange gefärbt sind, an einem Meer entlang geführt worden. Und 21 Männer, glaube ich, sind vielleicht auch ein bisschen mehr dunkel gekleidet, sind mit denen dort entlang gelaufen. Die Männer in den orangen Kleidern waren Christen, koptische Christen aus Ägypten, die haben ja, an Jesus glaubt, sie überzeugt gsi, die sind dann in Libyen gsi, dort arbeiten. Und dort ist die ISIS gekommen, die Männer in Schwarz hat sie gefangen genommen und ja, hat sie dann an das Meer geführt. Im nächsten Bild sehen wir noch, eben so ein bisschen, wie das von oben aus sieht. Dann ein Video veröffentlicht von dieser Tat. Die 21 Männer, die sind dort umgebracht worden, am Meer, weil sie Christen sind. Die sind umgebracht worden aus dem einzigen Grund, weil sie Jesus nachfolgen und weil sie nicht haben gesagt, wir lösen uns vom Christentum und bekehren uns um zum Islam. Die Männer sind gestorben, weil sie Jesus nachfolgen. Ich weiss, es ist eine krasse Ostergeschichte. Ich finde es eine sehr krass. Ich habe von einer Zeit ein Buch angefangen, muss ich sagen, es ist nicht ganz fertig. Gelesen über das Geschehen. Es ist von Martin Mosebach, die 21. Ich weiß nicht, ob es gewisse von euch schon gelesen haben. Und sonst kannst du das Bild fortnehmen, Raffi, dann kann ich hier rüber. Ich habe das Bild hier vor drauf, wenn ihr das anschaut. Vielleicht haben wir ein bisschen Mühe mit so einer Art Bild, wo vorne irgendwie oben ist Jesus mit seinen Händen gegenüber und unten sieht man die 21 in orange gekleideten Christen und hinten dran 20 schwarz gekleidete. Ein Bild, das wie Jesus seine Hände ausstreckt und irgendwie die Männer sieht und sie wie mit seinen offenen Armen empfahlt, die 21 Märtyrer. Das ist die Ostergeschichte, die ich euch reinnehmen will. Und ausgehend von dem, was ich euch nochmal reinnehme, das Geschehen, das Micha schon einen Teil davon vorgelesen hat, wo wir lesen, was an Ostern passiert ist. Weil ich glaube, dass die zwei Ereignisse können wir nicht trennen voneinander. Und ganz am Schluss komme ich nochmal darauf zurück, auf das Geschehen hier in Libyen. Wir lesen in Lukas 24, Verse 1 bis 12. Du darfst hier vor gerne auch mitlesen. Ganz früh am Sonntagmorgen, dem ersten Tag der neuen Woche, nahmen die Frauen die wohlriechenden Öle mit, die sie zubereitet hatten, und gingen zum Grab. Dort angekommen sahen sie, dass der Stein, mit dem man es verschlossen hatte, zur Seite gerollt war. Als sie die Grabkammer betraten, fanden sie den Leichnam von Jesus, dem Herrn, nicht. Verwundert überlegten sie, was das alles zu bedeuten hatte. Plötzlich traten zwei Männer in glänzend weißen Kleidern zu ihnen. Die Frauen erschraken und wagten nicht, die beiden anzusehen. »Warum sucht ihr den Lebenden bei den Toten?«, fragten die Männer. »Er ist nicht mehr hier, er ist auferstanden. Denkt doch daran, was er euch damals in Galiläa gesagt hat.« Der Menschensohn muss den gottlosen Menschen ausgeliefert werden. Sie werden ihn kreuzigen, aber am dritten Tag wird er von den Toten auferstehen. Da erinnerten sich die Frauen an diese Worte von Jesus. Sie liefen vom Grab in die Stadt zurück, um den 11 Aposteln und den anderen Jüngern zu berichten, was sie erlebt hatten. Zu diesen Frauen gehörten Maria aus Magdala, Johanna, Maria, die Mutter von Jakobus und noch etliche andere. Aber die Apostel hielten ihren Bericht für leeres Gerede und glaubten den Frauen kein Wort. Doch Petrus sprang auf und lief zum Grab. Als er hineinschaute, sah er außer den Leinentüchern nichts. Verwundert ging er in die Stadt zurück. Wir müssen uns ein paar Gedanken machen anhand von diesem Text, was der an Ostern passiert ist. Ich höre bewusst hier auf. Wir wissen alle irgendwo, dass Jesus nach den Jüngern vielleicht noch begegnet ist. Aber wir wollen ein bisschen in den Text eintauchen, der hier ist. Ja, wir wollen zurückgehen nochmal zu Karfreitag. Was ist passiert am Karfreitag? Jesus ist ins Kreuz gegangen, ist gestorben, ist ins Grab gelegt worden. Und dann war einfach mal Ruhe gewesen. Eben die Spannung, die Michael auch schon gesagt hat, so das Verharren in dem. Es war ein meine Absicht, euch zu sagen, hey, verharret den Moment in dem, für vielleicht, dass wir auch die Frauen und die Jünger viel besser können verstehen. Die Frauen, ich weiß nicht, was sie gross gemacht haben in dieser Zeit. Wir lesen, dass sie Öl zubereitet hat. Viel mehr haben sie auch nicht können machen gross, weil es ein höherer jüdischer Viertag war. Sie konnten nicht gross können fortgehen, etwas machen. Sie waren daheim, nehmen an, sie haben getrauert. Sie hatten Angst und sicher irgendwo die Frage herum gewesen, hey, wie geht es weiter? Was jetzt? Und vielleicht war das auch noch so eine Verzweiflungstat gewesen, kann man sagen, wo sie gesagt haben, hey, wir gehen jetzt einfach noch den Leichnam einölen. Es war auch Tradition gewesen, das auch, aber es war vielleicht auch einfach so gewesen, das ist das Einzige, wo wir noch wissen, was machen. Und dann schauen wir dann weiter. Ja, sie waren unterwegs gewesen, ganz früh, wo die Sonne ist aufgegangen, sie waren unterwegs gewesen, zu diesem Grab, sie hergekommen und wollten den Leichnam mit Öl behandeln. Und auch hier, was haben sie echt gedacht unterwegs? Ja, in anderen Evangelien lesen wir, dass sie sich überlegen, ja, wer tut den Stein vor die Raum, dann kommen sie am Grab und das Grab, der Schwerstein, ist weggerollt. Und ich weiss nicht, wie es ihnen zumut war. Eben, wir lesen ein bisschen, sie haben nicht... Ja, sie haben überlegt, was das alles bedeuten soll. Sie sind reingekommen, leer. Niemand rum. Und sie haben sich einfach fragen, was los ist. Ein bisschen weiterhin in diesem Text steht, dass Grabtücher da waren. Ich weiß nicht, was sie, vielleicht haben sie einfach kombiniert, überlegen, was los ist. Aber in dem Moment auf einmal erscheinen zwei Engel. Plötzlich sind sie da und die Frauen haben Angst gehabt. Ich glaube, es wäre mir ähnlich gegangen. Wenn ich irgendwo drinnen bin, vielleicht war es noch feister gewesen und dann kommen Engel, erscheinen Engel, die hell sind. Ich glaube, da verklüpft man recht. Die Frauen haben Angst gehabt. Und dann kommt der entscheidende Satz, den wir vorhin auch schon mal als Einleitung gehört haben, wo die Engel ihnen sagen, warum sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Fragen die Männer. Er ist nicht mehr hier, er ist auferstanden. Und das Spannende finde ich hier, wenn wir in die Bibel lesen, vielleicht für uns jetzt, wo eben später nach dem Ereignis leben, in der Bibel ist ja häufig, oder Paulus braucht den Tod als Bezeichnung für ein Leben, wo keine Hoffnung hat, wo nicht mit Jesus unterwegs ist, wo also nach dem Tod wirklich auch fertig ist. Also hier das Leben in Sünde, in Schuld innen und das Leben dahingegen, ein Leben, das eben frei ist von Sünde. Und so könnte man vielleicht sagen, es ist der Tod, den Jesus dort erlitten hat, wo vielleicht die Aussage hier eine zweifache Aussage ist. Ganz im ersten Moment einfach, dass Jesus lebt, so wie wir auch leben. Jesus ist lebendig und nicht bei den Toten. Aber auf der anderen Seite eben zweitens so, dass Jesus lebendig ist in einem ganz anderen Sinn. Er ist frei vor Sünde, frei vor Schuld. Und wenn wir ihm eben nachfolgen, sind wir so. Und Frauen, finde ich auch spannend, werden ja erinnert an das Wort von Jesus. Die Engel sagen, hey, er hat es doch euch gesagt, was passiert denn in Galiläa? Wieso wisst ihr das nicht? Und ich habe gemerkt, wie manchmal ist, es mir genau gleich geht. Vielleicht auch gut in dieser Zeit, jetzt, wo wir jetzt sind. ich merke, wie ich jeden Tag wieder herausgefordert werde, irgendwie mich mit dem Corona irgendwie zu arrangieren, mit dem Ungewissen, was wird kommen. Auf der anderen Seite lesen wir die Bibel, dass Jesus vorausgesagt hat, es werden Seuchen kommen, es werden Krieg kommen, Krankheiten. Also irgendwie hat er uns nicht ganz allein gelassen, sondern ein gewisses hat er uns darauf vorbereitet, dass so Sachen kommen können. Und ich frage mich auch, wieso hat er das die Frauen nicht mehr gewusst? In dieser Situation. Und das deutet für mich darauf her, dass es so eine hoffnungslose Situation war. Sie haben ihre Hoffnung darauf gesetzt, dann ist es ganz anders gekommen. Ich weiss nicht, ich habe Karfreitag erzählt, dass ich mich ganz schwarz angelegt hatte. Und dass ich am Sonntag mich ganz anders anlege. Aus gewissen Reaktionen heute Morgen schon ein bisschen angemerkt, die Leute waren enttäuscht, dass ich eigentlich nur ein weißes T-Shirt an habe, ein Sakko, ein hellblaues, weiße Socken, es hat immerhin noch Kaktus drauf mit Figen, aber mehr nicht. Vielleicht ist es den Frauen genau so gegangen, Karfreitag. Sie waren enttäuscht, was passiert ist. Sie haben mit mehr gerechnet, wo doch Jesus viel mehr angekündigt hat. Aber es ist nicht so viel gekommen. Ja, und gleich finde ich es spannend, dass die Frauen hören die Botschaft und was passiert, sie fangen an zu glauben. Sie haben Jesus noch nicht gesehen in diesem Moment. Sie haben Jesus nicht gesehen und glauben diesen Engeln, dass Jesus auferstanden ist. Ihre Reaktion ist Glauben. Und sie gehen zu den Aposteln, weil sie ihnen erzählen. Aber hier merkt man irgendwie auch wieder eine Eigenheit oder eine kulturelle Eigenheit. Die Apostel wollten nicht glauben, weil die Frau in dieser Zeit nichts zu sagen hatte. Sogar so war sie vor dem Gericht, wenn eine Frau als Zeugin auftreten wollte, hat es eigentlich gar nichts gebracht, weil einer Frau hat man sowieso nichts geglaubt. Also eine Frau, ein Zeugnis von einer Frau ist unbedeutend. Und ich komme später noch darauf zurück, was das uns vielleicht auch zu sagen hat. Wegen genau Frauen, die in dieser Zeit nichts zu sagen hatten, wegen genau die sind, die als erstes am Grab sind. Es gibt verschiedene, also die vier Evangelien sind immer Frauen als erstes beim Grab. Vielleicht unterschiedliche Frauen, aber eigentlich sind immer Frauen am Grab. Es ist kein Widerspruch, weil vielleicht eben auch Leute anders geredet haben und halt die Bibel auch ein bisschen später aufgeschrieben worden. Es sind immer Frauen, die am Grab waren. Und Petrus ist der Einzige, der so einigermaßen den Frauen glaubt. Und zwar, indem er aufspringt, abgeht, schaut. Und es finde ich auch spannend. Der Petrus kommt zum Grab, schaut rein, ist leer. Das Einzige, was er sieht, sind eben die Leinentücher, die Grabtücher. Und er bleibt fragend zurück. Das ist, glaube ich, nicht die Weihnachtsbotschaft, sondern die Osterbotschaft, die Osterfrage an dich. Was denkst du von der Auferstehung von Jesus? Bist du so wie die Frauen, die dort waren und haben angefangen zu glauben, dass es passiert ist, dass Jesus auferstanden ist? Oder bist du wie der Petrus, der irgendwie vor dem Grab steht, ein bisschen hineinschaut und zweifelnd der bleibt stehen? Das war der erste Punkt, so Leben gegen Tod. Und der zweite Punkt, das ist eine Frage, die ich auch finde, die sehr aktuell ist, ist das tatsächlich so passiert? Ich bin überzeugt, ich habe vorhin mir versprochen, dass Weihnachten wichtig ist. Aber ich bin noch mehr davon überzeugt, dass nicht Weihnachten, schon wieder, dass Ostern das wichtigere Ereignis ist. Ohne Ostersonntag ist alles andere nichts. Ohne Ostersonntag bringt es nicht, dass wir Karfreitag feiern, dass wir Pfingsten feiern, Weihnachten feiern, weil an Ostern entscheidet sich alles. Ich würde so weit gehen, dass sich an Tatsache der Auferstehung alles entscheidet. Markus Spieker, von dem habe ich schon mehr erzählt, hat ja das dicke Buch geschrieben über Jesus. Der hat auch im Idea Spektrum im Neuesten, ist ein kleiner Artikel drin. Hinten liegt das Exemplar auf, ihr dürft auch gerne hier nachschauen, was euch Wunder nimmt, wo er über die Auferstehung schreibt. Und Er hat einen Satz, den er dort prägt. Also es ist nicht so viel, wie ihr seht, das Buch ist knapp 1000 Seiten und der Artikel über die Auferstehung sind 3 Seiten. Kann man also gut schnell nach dem Gottesdienst lesen, wenn es die Wunder nimmt. Er hat auch weitere Gründe, die ich zum Teil auch darauf eingehe, aber auch so Gründe, die er noch auflistet. Er hat gesagt, ein Glaube, der sich nicht auf Jesus als Auferstandenen gründet, ist nicht christlich. Ein Glaube, der sich nicht auf Jesus als Auferstandenen gründet, ist nicht christlich. Aber Auferstehung entscheidet sich aus. Das ist der Dreh- und Angelpunkt des Christentums. Und unsere Vernunft, zumindest meine Vernunft, stellt sich ein bisschen gegen die Tatsache der Auferstehung. Wie auch. Es ist ja noch nie passiert, es noch nie wirklich erlebt, wo jemand wirklich, kann man sagen, medizinisch, also sogar begraben ist worden und dann wieder auferstanden ist. Wie kann das passieren? Und gleich bin ich eben auch davon überzeugt, dass an dieser Botschaft, an dieser, ob man das kann glauben, entscheidet sich, ob man die ganze Botschaft von Jesus kann glauben. Und hier will ich kurz darauf eingehen, auf die Gründe, die angeführt werden, wieso man vielleicht nicht kann glauben, dass Jesus auferstanden ist. Und wenn du so Zweifel auch hast oder so Gedanken hast, vielleicht jetzt, die ich auch sage, dann möchte ich sagen, hey, das macht in dem Sinne nicht, es ist okay, du darfst die haben. Du darfst die Zweifel haben, aber ich möchte auch bitten, dich auf den Weg zu machen, diesen Zweifeln nachzugehen. Und es gibt so 4 Theorien, die ich kurz darauf eingehen möchte. Die erste ist die Betrugstheorie, wo gesagt wird, dass Jesus seine Jünger, die sie Nacht einfach den Leichnam stellen. Also die sind gekommen, die haben vielleicht sogar die Wächter überfallen und haben das Grab aufgetan, haben Jesus rausgenommen und ihn versteckt. Also das Grab war leer, aber von den Jüngern. Das ist so das eine, wo als Begründung angeführt wird. Das andere sind dann so ein bisschen 2 Arten, sind Spekulationen, dass Jesus gar nicht wirklich ist tot gewesen. Zum einen ist es so, dass ja Jesus Bekreuzigung hat man ihm in die Seite gestochen mit einer Lanze. Dann ist Wasser und Blut rausgekommen. Es gibt gewisse Leute, die sagen, Jesus, also es ist, am Kreuz erlebt man eigentlich einen Erstickungstod, weil man so aufgehängt ist und man sich immer wieder aufstossen muss, zum Schnaufen und irgendwann kann man das nicht mehr und dann erstickt man eigentlich. Und es gibt gewisse, die sagen, durch den Stich auf die Seite ist eigentlich Jesus vor dem bewahrt worden, weil die Flüssigkeit können ablaufen. Oder es gibt dann andere, die sagen, hey, Jesus ist in Ohnmacht gefallen. Das haben seine Jünger und andere erkannt, haben ihn genommen und anscheinend ins Grab gelegt, haben sie zu sich heimgenommen und gesund gepflegt. Dann gibt es Theorie, die finde ich ganz lustig, die habe ich eben von Markus Spiecher, das hast du schon mal gehört, die finde ich sehr amüsant. Der Kirchenvater Tertullian, der hat im Jahr 200 gelebt und hat auch geschrieben von Leuten, die eben skeptisch waren, also Zweifel hat es schon immer gegeben. Und das ist auch nicht grundsätzlich eben falsch, wenn man Zweifel hat. Aber der beschreibt davon, dass der Gärtner schuld war. Der Gärtner war schuld, zwar aus einem Grund. Das kann ich nicht so nachvollziehen, weil ich nicht so grüne Hänge habe und nicht so grüne Däume habe. Aber der hat den Leichnam fortgeschafft und er hat gewusst, es werden Leute zum Grab kommen. Und er hat Angst gehabt, dass die Leute über sein Gemüsebeet laufen und ihm alles kaputt machen. Das ist eine Theorie, die rum war, die man auch vielleicht für plausibel hat gehalten. Oder es gibt auch eine andere Theorie, die letzte ist vor allem die modernste, wo man sagt, hey, das Grab war gar nicht leer gewesen. Sie haben es einfach erzählt, aber das Grab war voll gewesen. Wo hast du Zweifel? Und hier finde ich es eben wirklich wichtig, Gang denen nachher. Ich glaube, es ist nicht falsch, Zweifel zu haben, aber es ist falsch, denen nicht nachzugehen oder sie vorschnell zu beantworten. Ich bin ja sehr dafür, dass wir Christen in vielen Themen unterschiedlicher Meinung dürfen sein. Das ist mir wirklich auch wichtig, weil ich glaube, dass wir gewisse Themen einfach nicht eindeutig wissen können. Aber bei dieser Frage ist es mir total wichtig, dass du es glauben kannst, dass Jesus auferstanden ist. Und an dem entscheidet sich alles. Er kann nicht nur ein bisschen auferstanden sein. Oder nur ein gewisses. Oder halt irgendwie, weiss nicht was. Sondern es ist wichtig, dass Jesus tot war und wieder auferstanden ist. Und versuche jetzt im dritten Punkt, ein bisschen darauf einzugehen, auch ein bisschen auf die Gründe, die da oben waren. Was es für plausible Gründe gibt, dass eben das nicht kann sein kann. Und vielleicht, wenn du andere Zweifel hast daran, darfst du gerne nach der Predigt oder auch sonst mal auf mich zukommen oder, das, oder auch mit anderen darüber reden. Weil Zweifel heisst eben, dass man nachfragt, ob etwas verstehen will. Und in dem Sinn sind Zweifel eben auch gut. Aber das Ziel ist, dass man einfach sagen kann, Jesus Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Zur Betrugstheorie, also dass die Jünger Jesus fortgeschafft hat, dort kann man sagen, hey, okay, die Jünger haben Jesus fortgeschafft, das könnte noch so sein, aber es gibt so ein bisschen zwei Hürden. Zum einen war das Grab bewacht gewesen. Das könnte man sagen, ja, sie haben sie überwältigt, aber die andere, die nicht noch viel, was für mich viel aussagekräftiger ist, wieso haben die Jünger die Leintücher der gelassen? Jesus war eingewickelt, Grabtücher. Und wieso haben sie dann Jesus ausgewickelt aus diesen Tüchern und die Tücher der gelassen? Es macht nicht unbedingt Sinn, dass sie das machen. Und vielleicht erinnert euch, im Johannesevangelium ist vor Auferstehung vom Lazarus beschrieben. Und der Lazarus kommt aus dem Grab raus. Und der sagt nach Jesus, hey, geht her und helft ihm, die Tücher vorzunehmen. Also es war nicht so einfach, das zu machen. Und ich könnte mir vorstellen, wenn die Jünger unterwegs waren, die das ja schnell machen wollten. Die schnell Jesus fortbringen. Dann hätten sie das sicher nicht so gemacht. Vor allem hätten sie es auch nicht geschafft, wenn irgendwo noch Wachen wären. Dann zur Theorie, dass Jesus überlebt hat, die Kreuzigung. Erstens mal hat es massive Konsequenzen gegeben, wenn der Römer jemand ab ist. Wenn der Römer ein Gefangener ab ist, hat das bedeutet, dass die Soldaten sterben. Und das andere ist, was ich zu tiefst überzeugt bin, dass die Römer vor allem etwas haben können. Die können Leute umbringen. Und das Kreuz ist nicht einfach nur für Jesus und für die zwei nebendran eine Todesmethode gewesen, sondern es war etwas, was sie schon sehr lange haben gemacht. Und ich glaube, die Römer haben sich auskennt damit. Sonst hätten sie es nicht gemacht. Also die Todesvariante, die hat sich bewährt. Und weil sie sich bewährt hat, ist sie ja immer noch eingesetzt worden. Auch der Pilatus, der sehr ein skrupulloser Mann war, der hat viele Leute zum Tod verurteilt, auch der Kreuzigung. Also seine Soldaten, die mit dem sie da waren, die haben sich auskennt damit. Von dem her kann man sagen, es kann nicht sein, dass Jesus das überlebt hat. Jesus ist wirklich gestorben. Dann zur Gärtnertheorie, dort kann man sagen, das ist ein bisschen Abwägung, dass der Gärtner das allein gemacht hat. Und auch der kann man sagen, es ist bewacht. Und vielleicht muss man auch sagen, es ist eine Theorie, die eben 200 Jahre später mal irgendwo ist aufgekommen ist. Und ich habe eure Reaktion noch ein bisschen angemerkt, aber es wirkt sehr auch ein bisschen lächerlich, die Theorie, dass er das gemacht hat. Das könnte wie sein, aber auch der muss sagen, ja, einer allein, wirklich schwierig. Und vor allem, ob es überhaupt einen Gärtner gehabt hat, weiss man nicht. Und das hat ja Nikodemus gehört, wenn man recht ist, das Grab. Habe ich recht? Das bin ich nicht sicher. Sie haben es eben nicht aufgeschrieben, über schlechte Namen. Es hat einem gehört, das Grab. Und der hat, nehme ich an, der war ja Jesus zugehörig gewesen und wie heisst? Josef von Arimathea. Genau, merci vielmals. Genau, der war ja dabei, gewesen, mit ihnen unterwegs gewesen. Und ich glaube auch, dass sein sie Gärtner auch das nicht hat gemacht. Einfach mehr, weil er ja auch unterwegs war. Vielleicht hat er auch gar keinen Gärtner gehabt. Und dann zum Grab ist nicht leer gewesen, dass sie sagen, das Grab ist voll gewesen. Jesus ist immer noch dort drinnen. Der kann man sagen, das hätte man ja überprüfen können. Die Jünger haben es ja dann erzählt, dass Jesus auferstanden ist. Und dann hätten die Gegner eigentlich schauen können. Die hätten eine Leiche gefunden vor Ort. Also kann das auch nicht unbedingt sein. Das sind so kurze Antworten. Wenn du noch näher wissen willst, können wir gerne noch etwas mehr. Du merkst schon bei Gärtnertheorie, finde ich die so Abwägung, dass ich auch nicht einmal mega, mega Gründe dafür habe, weil die finde ich, die kann nicht unbedingt sein. Ich glaube aber auch, dass in der Bibel selber, in den vier Evangelien, ganz viele Tatsachen gibt, die passiert sind, die alle vier Evangelien auch immer wieder beschreiben. Zum Ersten beschreiben sie, dass Jesus vor Augenzeugen ist gestorben. Es waren andere Leute auch da gewesen und haben das gesehen, wie Jesus gestorben ist. Dann ist auch beschrieben, dass Jesus wirklich begraben ist worden, dort im Grab. Das Grab war leer gewesen, wird immer wieder beschrieben. Die Leiche ist spurlos verschwunden, man hat sie nie irgendwo gefunden. Und Jesus ist auferstanden. Und im Neuen Testament findet man Aussagen, die sich Jesus bis zu über 500 Leuten gezeigt hat. Und hier könnte man argumentieren, das wird auch häufig gemacht, die Bibel ist also eine religiöse Schrift, ganz klar, man muss diese Sachen erzählen. Das sind alles Erfindungen. Für mich sind zwei Argumente, die eigentlich gegen das Argument sprechen, dass die Bibel, also ob besonders die Evangelien berichten, alles erfunden ist. Zuerst ist praktisch alle Apostel, die 11 verbliebenen Apostel, sind praktisch alle gewaltsam gestorben aufgrund dieser Botschaft. Also wenn eigentlich alle Nachfolger von Jesus bereit sind, für das zu sterben, spricht das sehr gross dafür, dass das eine Botschaft ist, die wahr ist. Weil wenn ja das die Jünger wären, die die Leiche vorgeschafft oder das erfunden hätten, dann könnte es schon sein, dass vielleicht die Hälfte bereit ist, für eine Lüge zu sterben. Oder dass alle bereit sind, oder noch viel mehr Christen, die bereit sind zu sterben, die dort dabei waren. Das deutet sehr stark darauf her, dass es wahr ist. Und die biblischen Schriften sind zu einem Zeitpunkt verfasst worden, wo sehr viele Leute noch gelebt haben. Also nicht nur die Apostel, die sie gesehen haben, haben noch gelebt, sondern die 500 Leute haben sehr wahrscheinlich einen Grossteil von diesen 500 Leuten hat noch gelebt. Und die konnte man fragen, weil sie zum Teil ja wirklich mit dem Namen erwähnt sind. Also die konnte man fragen, ist es wirklich so gewesen? Und dass 500 Leute bei einer Lüge mitmachen und sich nicht jemand irgendwie querstellt, das ist sehr unwahrscheinlich. Und auch wenn man in die Kirchengeschichte nachschaut, war die Auferstehungsbotschaft der Grund, wieso Leute sich bekehrt haben zum Christentum. Und jetzt kommt eigentlich mein absolut, aus meiner Sicht, glaubhaftestes Argument von der Bibel selber, wieso die Berichte wahr sind. Und das liegt an euch Frauen. Ich habe es vorhin gesagt, die Frauen haben kein Zeugnisrecht gehabt. Ein Zeugnis von einer Frau war für nichts. Das hätte man nicht können brauchen. Und wenn jetzt die Leute die Bibel einfach geschrieben haben, einfach etwas erfunden haben, also wenn ich das machen würde und ich es glaubwürdig darstellen, dann tue ich nicht die Leute als erstes zum Grab kommen, wo eigentlich ihre Aussage gar keinen Wert hat. Dass Frauen am Grab waren, verstärkt eigentlich umso mehr, dass die biblische Botschaft wahr ist. Weil Frauen eigentlich nichts zu sagen hatten zu dieser Zeit. Wenn man es erfindet, würde man es sicher nicht so machen. Sondern man würde es von starken Leuten, vielleicht von den Aposteln, dass das die Ersten sind am Grab. Und ein anderer Grund, wo ich das Gefühl habe, also wenn jetzt der Petrus mit dieser Geschichte etwas zu tun hatte, ich wüsste ja nie, ob ich meine Geschichte so schreiben würde. So manchmal, dass ich der bin, der auf die Schnur fällt, der nicht das Richtige macht, der irgendwie Jesus nicht vertraut und er noch behauptet, ich bin aber der, der jetzt die Gruppe anführt. Also natürlich, es gibt in der Bibel sehr viele gute Argumente, wo man merkt, dass es wirklich wahr ist. Und schlussendlich eben, entscheidet sich der christliche Glaube an dieser Frage, ob du bereit bist, zu glauben, dass Jesus auferstanden ist. Es entscheidet sich daran, dass du sagen kannst, Jesus Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Und in dem Sinne komme ich wieder auf das, was ich ganz am Anfang erzählt habe, von diesen 21 Märtyrern. Die hatten eine Zuversicht über den Tod raus. Also das Buch ist sehr spannend, wo er diesen koptischen Christen nachgeht. Das sind Christen, die aus den einfachsten Verhältnissen kommen. Die haben zum Teil kein fließendes Wasser, keinen Strom. Aber was sie haben, ist eine feste Überzeugung und eine Zuversicht und ein Glaube an Jesus Christus. Wo die 21 schlussendlich bereit waren zu sterben. Und es macht nur Sinn, wenn sie überzeugt sind, zu tiefst, dass Jesus so auferstanden ist. Dass es eben weitergeht, dass Jesus für ihre Sünden, für ihre Schuld gezahlt hat. Ohne Ostern macht alles keinen Sinn. An Ostern entscheidet es sich. Ja, und eben, gewisse waren enttäuscht, wenn ich bei angelegt war. Bewusst, ich habe leider keinen weißen Anzug mehr. Ich habe mal einen ganz weißen Anzug gehabt, aber jetzt habe ich noch ein weißes T-Shirt, ein bisschen weiße Socken habe ich. Aber es deutet auch darauf her, die Schuld ist bezahlt. Jesus hat gezahlt. Und das tun wir ja ausdrücken, an die Taufe. Wenn wir ins Wasser eintauchen, und wieder rauskommen. Viele von uns haben das auch gemacht in einem weißen Kleid. Und die Möglichkeit zur Taufe hast du auch wieder dieses Jahr am 13. Juni. Das ist im Gemeindewochenende, das wir machen wollen. Wir hoffen, wir können es durchführen. Und wenn wir das Gemeindewochenende nicht machen können, dann ist sicher am Sonntag im Gottesdienst nach die Taufe. Also wenn du sagst, mal, ich will das in Anspruch nehmen, vielleicht auch verdeutlichen, dass Jesus aufgestanden ist, mehr symbolisch in das hineintaufen, aber in den Tod und die Auferstehung von Jesus, dann kannst du gerne auf mich zukommen. Und ich habe euch heute auch wieder einen Film mitgebracht. Einfach mehr, was sehr gut ausdrückt, vielleicht die Zweifel, die man haben kann an Jesus' Tod. Ich habe euch einen Ausschnitt mitgebracht vom Film «Der Fall Jesus». Das ist ein Film, der eine Lebensgeschichte zeigt vom Amerikaner, wo seine Frau hat sich bekehrt. Sie ist zum Glauben an Jesus gekommen. Und er ist Journalist. Und dann haben ihm Leute gesagt, hey, okay, schau, entweder deine Frau hat recht, oder wenn sie nicht recht hat, dann kannst du sie ja leicht überzeugen. Und dann hat er sich überlegt, ja, wie kann man es überzeugen? Und dann haben sie ihm eben gesagt, hey, es entscheidet sich alles an dieser Frage vor der Auferstehung. Und er hat sich auf die Suche gemacht, über ein paar Jahre nach Gründen oder Widerlegungen für die Auferstehung, dass Jesus nicht können auferstehen. Ich habe einen Ausschnitt mitgebracht von gewissen Argumenten, die ihr auch von mir gehört habt. Ja, wieso, was eben dafür spricht, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Und mein Anliegen für dich ist es, wenn du noch merkst, dass irgendwo noch Zweifel in diesem Sinne, geh dem nachher, komm auf mich zu, red mit anderen, weil ich glaube, die Tatsache ist zu wichtig, als dass wir es einfach irgendwo stehen lassen. Es ist zu wichtig, dass Jesus auferstanden ist, als dass wir es einfach dieser Frage nicht nachgehen können. Und wenn du Zweifel hast, eben, das ist okay, das ist wirklich in Ordnung, geh dann nachher. Und du darfst gerne noch andere Argumente bringen, die dagegen sprechen, mit mir reden, bin ich sehr offen und sehr gerne offen für solche Diskussionen. Weil es eben eine sehr wichtige Frage ist. Du gerne noch beten. Ja, Vater im Himmel, merci vielmals, hast du Jesus auf die Welt geschickt und ist eigentlich gestorben am Kreuz für uns, Herr. Merci vielmals, hat er den Tod besiegt und ist aufgestanden. Herr, du siehst ja gut, wo wir Zweifel haben, wo sie schwerfällt, die Botschaft irgendwo ja, zu erfassen. Ich möchte dir bitten, dass du uns hilfst, dass wir das können, dass wir können erkennen, dass du wirklich auferstanden bist. Du siehst die Gründe, die oben sind, die es schwer machen. Und hilf uns irgendwie, der zu sehen, wieso es gleich möglich ist, dass das passiert ist. Herr. So komm mit uns mit in den heutigen Tagen, in die kommenden Wochen, dass wir dürfen immer wieder auf dich schauen und wirklich können sagen, Jesus Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Amen.